Als Bank waren wir seit 2013 verpflichtet, ein Whistleblowing-System einzurichten. Und man tut sich nichts Gutes, man tut dem anderen nichts Gutes, man tut der Organisation und der Gesellschaft nichts Gutes, wenn man da nicht hinschaut und wenn man das nicht aufdeckt.
Im Idealfall ist es eine Win-Win-Situation. Also die Firma hat was davon, dass sie vor großen finanziellen Schäden noch gewahrt ist tatsächlich. Und ja, die Meldenden haben was davon, dass sie ihren Job behalten und ernst genommen werden.
Begegnungen. Der GPA Bildungspodcast.
In unserer ersten Folge von Begegnungen, dem GPA Bildungspodcast, beschäftigen wir uns mit Whistleblowern, also mit Menschen, die gesellschaftliche Missstände aufdecken. Wir beschäftigen uns damit, warum Whistleblower und Whistleblowerinnen wichtig sind und was Betriebe, die Belegschaft und Betriebsrätinnen tun können, damit firmeninterne Missstände zur Sprache gebracht werden können, ohne dass die Aufdeckenden selber deswegen gleich Probleme fürchten müssen. Dafür sind wir zwei Menschen begegnet, die sich mit dem Thema gut auskennen. Clara Fritsch von der Abteilung Arbeit und Technik in der GPA und Verena Spitz, der Wiener Betriebsrätin der Bank BAWAG PSK. Die beiden werden uns von ihren Erfahrungen mit der Einrichtung einer Meldestelle für Whistleblower im Betrieb erzählen und welche Rolle Betriebsrätinnen dabei spielen können. Doch bevor wir mit den beiden sprechen, wollen wir uns kurz einen Überblick verschaffen. Was sind Aufdecker, Aufdeckerinnen, was machen sogenannte Whistleblower überhaupt?
Light them all up.
Come on, fire.
Do you want to know how the United States treats whistleblowers who risk it all to expose major abuses of power? We'll look no further than Chelsea Manning. Manning was sentenced to 35 years in prison for leaking a series of classified government documents to WikiLeaks. Before leaving office, President Obama...
Chelsea Manning und Edward Snowden sind zwei der wahrscheinlich berühmtesten AufdeckerInnen der letzten Jahre. Die beiden haben massive Ungerechtigkeiten und Missstände bei US-amerikanischen Militäreinsätzen und Geheimdiensten aufgedeckt. Nur ihrem Mut ist es zu verdanken, dass wir heute über die Massenüberwachung der NSA wissen und über mögliche Menschenrechtsverletzungen der US-Armee im Irak und Afghanistan informiert sind. Chelsea Manning verbrachte dafür etwa 8 Jahre im Gefängnis und Edward Snowden lebt seit bald 10 Jahren im russischen Exil. Aber auch im deutschsprachigen Raum haben weniger bekannte Whistleblower in der Vergangenheit Missstände aufgedeckt. So zum Beispiel die Krankenpflegerin Brigitte Heinisch.
Also man steht also jeden Tag mit einem Bein im Gefängnis, das ist so. Und zum anderen wird man gezwungen, menschenunwürdige Zustände zu decken und sich daran zu beteiligen.
Die Altenpflegerin erträgt diese menschenunwürdigen Zustände an ihrem Arbeitsplatz, einem Vivantes-Pflegeheim in Berlin, nicht länger. Sie wird zur Whistleblowerin und meldet die Missstände.
Das war im Jahr 2007. Brigitte Heinisch machte unzureichende Pflege und Betreuung alter und hilfsbedürftiger Menschen öffentlich. Als Reaktion darauf wurde sie von ihrem Arbeitgeber fristlos gekündigt. Ähnliche Erfahrungen hat auch der Finanzamtsbedienstete Rudolf Schmenger aus Frankfurt am Main gemacht.
Er deckt auf, dass Banken heimlich Geld ins Ausland verschieben. Sein Chef pfeift ihn zurück, stellt ihn kalt und ruiniert seine Karriere. Doch Rudolf Schmenger lässt sich nicht kleinkriegen und wird zu einem der prominentesten Whistleblower der Republik.
Gemeinsam mit seinen Kolleginnen beim Frankfurter Finanzamt hat Schmenger Steuerhinterziehung zweier Banken angeprangert. Bis ihnen von staatlicher Seite Glauben geschenkt wurde, wurden die Whistleblower über 15 Jahre lang sanktioniert. Sie sind von ihrem Arbeitgeber zum Schweigen gebracht worden, mit Gutachten psychiatrisch sogar krankgeschrieben worden und schließlich wurden einige von ihnen zwangspensioniert. Erst Jahre später ist ihnen vor Gericht gelungen, ihre vollständige Rehabilitation durchzusetzen. Ob Edward Snowden, Chelsea Manning, Brigitte Heinisch oder die Steuerfahndung aus Frankfurt. Sie alle wollten Missstände aufzeigen, um ihren Arbeitgeber und die Gesellschaft davor zu schützen. Aber anstatt ihnen zuzuhören, sind die WhistleblowerInnen bestraft worden mit Kündigung, Strafverfolgung und Mobbing. Man hat aber gesehen, Whistleblowing ist wichtig. Oft sind Tipps aus dem Inneren von solchen Institutionen wichtig, um Korruption und Ähnliches aufdecken zu können. Die Melderinnen dann aber selber unter Druck zu setzen, sie zu kündigen etc. führt genau zum gegenteiligen Effekt. Es werden sich keine Melder, Melderinnen mehr finden. Das ist auch dem Gesetzgeber klar geworden, der anfangs vor allem in den USA mit Gesetzen zum Schutz von solchen Melderinnen reagierte. Nach Jahren ist das Gesetz zum Schutz von Hinweisgeberinnen auch in Europa angekommen. Am 23. Oktober 2019 trat ein Dokument mit der sperrigen Bezeichnung 32019L1937 in Kraft. Diese Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates umfasst, wie es darin heißt, den Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden. Die Richtlinie schreibt vor, alle EU-Mitgliedstaaten müssen das Ganze bis ins Jahr 2021 in nationales Recht übersetzen. In Österreich ist das bislang nicht passiert. Die Organisation Transparency International schreibt dazu noch im Februar, Zitat, gemäß EU-Richtlinie hätte der österreichische Gesetzgeber bis 17. Dezember 2021 einen gesetzlichen Rahmen schaffen müssen, der Whistleblower vor Repressalien schützt. 56 Tage nach Ende der Umsetzungsfrist hat Österreich noch keinen Begutachtungsentwurf präsentiert. Nun hat die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Auf einer EU-Landkarte des Whistleblowing International Networks ist Österreich als eines der Länder markiert, in dem es bezüglich der Gesetzesumsetzung, Zitat, kaum oder gar keinen Fortschritt gibt. Aber worum geht es ganz konkret in der besagten EU-Richtlinie? Das erklärt Clara. Clara Fritsch ist beschäftigt in der Abteilung Arbeit und Technik bei der Gewerkschaft GPA. Sie ist eine der Referentinnen der GPA, wenn es um das Thema Whistleblowing geht.
So eine Meldestelle ist einzurichten, wenn man eben im Finanzbereich tätig ist. Das war bisher schon so, ist halt jetzt ein bisschen strenger noch mit dem Verbot von Repressalien, aber Finanzdienstleister müssen das auf jeden Fall haben, Versicherungen, Banken. Es muss der öffentliche Sektor auf jeden Fall haben, wobei Gemeinden oder kleine Ämter können das eben auch zusammen betreiben. Es muss jetzt nicht jede Mini-Gemeinde eine eigene Whistleblowing-Stelle haben, aber es ist als Gemeinde, muss ich eine Stelle haben, wohin sich eben jemand bei einer Meldung wenden kann. Und private Unternehmen, das ist jetzt für uns, für die Gewerkschaft halt die Ansprechpartner, das sind private Unternehmen mit 50 oder mehr Beschäftigten. In der Richtlinie sind eben nur, also die EU kann ja nur Sachen hineinschreiben in ihre Gesetze, wo sie auch EU-Recht dazu gibt. Und da sind jetzt eben unionsrechtliche Tatbestände drinnen, wie also Klassiker, wenn das Sachen sind, die den Verbraucherschutz betreffen, die Umweltschutz betreffen, die Produktionssicherheit, Lebensmittelsicherheit. Also wenn, ich weiß nicht, die Abwässer werden ungefiltert in den Fluss geleitet, dann ist das eben von öffentlichem Interesse. Oder wenn es auch bei Landesverteidigung oder so, wenn da etwas im öffentlichen Interesse ist, dann könnte ich da mich an die Meldestelle wenden. Auch um Terrorismusfinanzierung wäre zum Beispiel, wenn man da ein Wissen hat, dass das passiert, dann meldet man das an dieser Stelle.
Okay, über so eine Whistleblower-Meldestelle kann also alles gemeldet werden, was Verstöße gegen den Verbraucherschutz, Umweltschutz, die Lebensmittelsicherheit etc. angeht. Jetzt noch die Gegenfrage an Clara. Was soll dort nicht gemeldet werden?
Was nicht hineingemeldet gehört, sind einfach persönliche Sachen. Also einerseits, Rache nehmen ist kein gutes Motiv für eine Meldung, sondern es muss was sein, was tatsächlich eine öffentliche Gefährdung auch in gewissem Sinne darstellt. Oder etwas, wo tatsächlich die Firma ihre Existenz bedroht ist. Oder, also andersherum gesagt, es soll nichts sein, wo man da persönlich jetzt dann einen Vorteil hat oder wo man persönlich da etwas, wie soll ich sagen, wo man sich persönlich profilieren möchte oder Ähnliches, sondern eben wirklich ein bisschen im Sinne also eines Aufdeckens von Dingen, die halt tatsächlich insgesamt relevant sind.
Nochmal zusammengefasst. Whistleblower-Meldestellen sind wichtig, dass sich Mitarbeiterinnen, Kundinnen etc. vertraulich und anonym melden können, wenn sie Korruption, Steuerhinterziehung oder Ähnliches im Unternehmen oder einer Institution mitbekommen, ohne dass sie Repressalien von Arbeitgebern und Vorgesetzten fürchten müssen. Wie man so eine Meldestelle einrichtet und wie das Verhältnis des Betriebsrats dazu sein kann, das habe ich mit wem aus dem Finanzwesen besprochen. Dort gibt es nämlich schon so eine Meldestelle und dafür habe ich mich mit Verena Spitz von der BAWAG PSK zum Gespräch getroffen. Nach einem kurzen Irrweg mit 3 extra Runden durchs Treppenhaus bekomme ich schließlich einen Zugang zum Icon Tower, einem Bürohochhaus am Wiener Hauptbahnhof. Mit einer Besuchergenehmigung vom Portier geht's mit dem Lift in den 3. Stock. Hier hat die BAWAG PSK ihre Zentrale und hier treffe ich Verena Spitz. Verena ist die Betriebsratsvorsitzende der BAWAG PSK Wien und damit bestens informiert, was die internen Abläufe der Bank angeht. Und weil das eine Finanzinstitution ist, muss sie schon seit geraumer Zeit eine eigene Whistleblower-Meldestelle betreiben.
Als Bank waren wir seit 2013 verpflichtet, ein Whistleblowing-System einzurichten, weil im Jahr 2013 gab es eine Änderung im Bankwesengesetz. Da ist eben eine neue Bestimmung eingeführt worden, dass Kreditinstitute über angemessene Verfahren verfügen müssen, die es ihren Mitarbeitern unter Wahrung der Vertraulichkeit ihrer Identität ermöglichen, betriebsinterne Verstöße gegen bestimmte Vorschriften zu melden. Also de facto ein Whistleblowing-System einzurichten. Und damals hat die Bank gleich einen Experten einmal als Mitarbeiter aufgenommen, der da beauftragt wurde, das einzurichten und diese Stelle auch eine Zeit lang zu leiten. Und der ist gleich dann in Kontakt mit uns als Betriebsrat getreten und dann sind wir dran gegangen, eine Betriebsvereinbarung dazu auszuarbeiten.
Okay, was würdest du sagen, Verena, war wichtig für euch als Betriebsrat, als diese Meldestelle eingerichtet wurde?
Also was natürlich für uns wichtig war, war die ganze Frage des Datenschutzes im Zuge des Whistleblowings, weil natürlich ist es anonym, aber da wurde dann auch die Betreiberfirma dieser EDV-Plattform, die das anbietet, eingeladen, damit wir ein Gefühl kriegen, wie anonym das dort wirklich ist. Wir haben uns dann auch von ihnen diese ganzen Unterlagen geben lassen, dass die eben zertifiziert sind und ab einem gewissen Punkt, also die Anonymität des Whistleblowers ist über diese Plattformen gewährleistet. Aber du hast ja auch noch die andere Seite, nämlich die Person, die beschuldigt wird. Und auch hier muss mit den Daten besonders vorsichtig umgegangen werden. Und da war es für uns wichtig, eben ein System einzuführen. Was passiert mit den Meldungen? Wann wird auch gleich gesagt, das schaut eher danach aus, als wäre da nichts dabei inhaltlich, sondern wird vielleicht ein anderer Hintergrund dahinter stecken, lassen wir das lieber. Wann muss der Beschuldigte informiert werden darüber, dass er beschuldigt wird? Wer erfährt aller davon? Also diese Themen waren für uns wichtig, da zu regeln und deshalb gab es eben doch längere Verhandlungen dazu.
Die BAWAG PSK hat für die Einrichtung solch einer Meldestelle ein Dienstleistungsunternehmen beauftragt, das hat Verena schon erwähnt. Da gibt es eine ganze Reihe davon. Die sind spezialisiert für Institutionen und Firmen, die ganze Meldeinfrastruktur aufzustellen. Nur was passiert eigentlich mit so einer Meldung, wenn die da anonym abgegeben wird? Kommt das alles an die gleiche Stelle oder wie geht das?
Ja genau, also es gibt eine Eingangsstelle, und diese Person hat dann einen Kriterienkatalog, das ist auch Teil der Betriebsvereinbarung. Wir haben da so eine Bearbeitungsmatrix erstellt. Wenn das ein Thema ist, das dieses Inhaltliche, also wir haben ja bestimmte Meldearten auch definiert, und wenn das eine Meldeart ist, die jetzt zum Thema, ich weiß nicht, Bilanzfälschung ist, dann geht das zum Beispiel weiter an den Leiter des Bereichs Bilanzen oder natürlich auf der einen Seite inhaltlich, auf der anderen Seite der Matrix ist aber auch, wen betrifft's. Also wird ein einfacher Mitarbeiter beschuldigt, dann geht's an den Bereichsleiter, wird ein Bereichsleiter beschuldigt, dann muss es natürlich weiter raufgehen, dann bringt's nichts, wenn er selber die Meldung bekommt, dann muss es an das zuständige Vorstandsmitglied gehen. Wenn ein Vorstandsmitglied beschuldigt wird, geht's an den Vorstandsvorsitzenden, wird der Vorstandsvorsitzende beschuldigt, geht's an den Aufsichtsrat, wird ein Aufsichtsratsmitglied beschuldigt, geht's wieder ans Management und die Innenrevision. Also da gibt's einfach quasi so eine Matrix, wo wir nach Themen und nach Beschuldigten festgelegt haben, was passiert mit diesen Meldungen weiter und wer ist dann verantwortlich, sie weiter zu bearbeiten.
Im Finanzsektor gibt es also schon solche Meldestellen, bei denen anonym Meldungen abgesetzt werden können. In Zukunft soll es sowas bei jedem Unternehmen über 50 Beschäftigte in der ganzen EU geben. Besteht dann nicht auch die Gefahr, dass unliebsame Kolleginnen dort falsch beschuldigt werden, aus der Anonymität heraus? Oder dass sowas genutzt wird, um Mobbing gegen Einzelne zu betreiben?
Ja, das Thema Vernadern, Denunzieren war auch bei uns ein Thema, ob das kommen wird oder nicht. Also wir hatten Befürchtungen. Ich muss sagen, es hat sich nicht herausgestellt. Ja. Also wir hatten bisher keinen einzigen Vernaderungsfall. Wir hatten schon Fälle, wo es strittig war quasi oder wo eher ein Missverständnis dahinter lag, denn wirklich ein meldepflichtiges Thema. Aber natürlich war das im Vorfeld für uns eine Frage, wird da was kommen, wird das so eine Kultur befördern? Ja? Wir haben daher in die Betriebsvereinbarung auch ganz klar reingeschrieben, dass das nicht diesem Zweck dient und dass wissentlich falsche Beschuldigungen dienstrechtliche Konsequenzen haben können.
Eigentlich sollte ja der österreichische Gesetzgeber schon seit letztem Dezember alle größeren Unternehmen und Institutionen dazu verpflichten, eine Whistleblower-Meldestelle einzurichten. Ziel ist, das ist klar, die Meldeten vor Repressalien zu schützen. Aber was haben Unternehmen, was hat die Belegschaft und was hat der Betriebsrat konkret davon? Verena Spitz, Betriebsrätin der BAWAG PSK, hat es für uns nochmal abschließend, zusammenfassend erklärt.
Es hat in den letzten Jahren sowohl im wirtschaftlichen als auch im privaten Handeln ein Umdenken gegeben. Sämtliche Transparency International und Antikorruptionsrichtlinien gehen in eine Richtung, die sagen, ja, Vertrauen ist zwar gut, aber es gibt einfach Grenzen. Es gibt ganz klare Grenzen und über die darf man nicht gehen. Und man tut sich nichts Gutes, man tut dem anderen nichts Gutes, man tut der Organisation und der Gesellschaft nichts Gutes, wenn man da nicht hinschaut und wenn man das nicht aufdeckt. Korruption oder Bilanzfälschung oder was auch immer da an Meldearten möglich ist, wenn man das verhindert durch ein Whistleblowing-System oder wenn man hier das Bewusstsein schärft, dass das nicht in Ordnung ist, dann hilft das dem Unternehmen insofern, als das natürlich sowohl wirtschaftlich als auch Reputationsrisiken sind für das Unternehmen. Und wenn das hilft, dass sowas nicht vorkommt, dann, ja, wie gesagt, dann hilft das einfach dem Unternehmen.
Für diese Folge des Podcasts wurden Ausschnitte aus der medialen Berichterstattung über Whistleblower genutzt. Zitiert wurde dafür aus dem Film Hilflose Helden vom Hessischen Rundfunk 2019, dem Bericht Chelsea Manning Shows How America Treats Whistleblowers von Fusion TV 2017 und einem Beitrag über Brigitte Heinisch auf Dreisat.
Und damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer ersten Folge von Begegnungen, dem neuen Bildungspodcast der Gewerkschaft GPA. Für den Inhalt verantwortlich sind Christoph Mackinger und das Team der GPA Bildungsabteilung. Die Musik zur Sendung hat Vincent Schwab auf Basis des Songs Titan der Band Bulbul gestaltet. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann empfehlt sie bitte weiter und teilt sie mit euren Kolleginnen und Kollegen und euren Freundinnen und Freunden. Habt ihr Wünsche, Verbesserungsvorschläge oder sonstige Ideen für das nächste Mal? Dann zögert nicht und schreibt uns an bildung@gpa.at. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen.